Ja, herzlich willkommen, Hairless in the Cloud, Folge 79. Heute mit einem besonderen Thema, mit einer Sondersendung. Wir glauben, das ist notwendig, denn in diesen Zeiten, in denen behauptet wird, es gäbe mehrere Wahrheiten, ist es, glaube ich, besonders wichtig, Haltung zu zeigen und jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, egal wie bescheiden er auch sein mag, herauszufinden, dass es eben nur eine Wahrheit gibt und dass die Wahrheit keine Inflation erfährt. All das, was gerade in der Ukraine passiert, ist ja kein abstraktes Spiel, auch wenn es vielleicht den Entscheidern in weiter Ferne so vorkommen mag, weil sie eben nicht gerade vor den Toren Kiews stehen, sondern irgendwo vor einem Computer, ähnlich wie in der Simulation, und da jetzt nicht irgendwie mit den Schicksalen konfrontiert werden, die da passieren, sondern eher so eine Art von KPIs präsentiert bekommen. Ja, stellen wir das vor wie bei einem Manager-Report irgendwie. Da wird halt dann gesagt, so und so weit sind jetzt unsere Soldaten vorgedrungen. Ja. Kilometer und so weiter. Also es ist alles sehr abstrakt. Die nehmen da nicht teil an dem tatsächlichen Leid, was da tatsächlich passiert. Ja. Und deswegen widmen auch wir, weil wir glauben, es ist extrem wichtig, hier Stellung zu beziehen, Haltung zu beziehen. Deswegen widmen auch wir heute in unserer Folge wir widmen diese Folge den Geschehnissen in der Ukraine. Und wie wir das immer tun, beginnen wir erstmal mit einem technischen Thema, nämlich dem Cyberkrieg sozusagen, ja, am Rande des echten Krieges. Auch da kriegen wir sehr viele Anfragen von Kunden und lesen natürlich auch viel in der Presse darüber, was da vielleicht kommt oder kommen mag noch, auch auf Europa zu, auf die westliche Welt, aber auch auf die Ukraine. Wollen also zuerst darüber sprechen, was wir da technisch erwarten. Und dann haben wir auch einen Gast heute, den André. Hallo André, schön, dass du da bist.
Hi, hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, André. Und mit André wollen wir dann außerdem noch im zweiten Teil des Podcasts darüber sprechen, was es denn auch so an persönlichen Einsichten gibt. André hat Wurzeln in der Ukraine und wird uns da so ein bisschen erzählen, was er da in den letzten Wochen erlebt hat und ja, was da aus seiner Sicht gerade passiert und wie es da weitergehen kann möglicherweise. Aber wie gesagt, wir beginnen mit dem technischen Teil. Marco, wie sieht es bei dir aus? Hast du denn in letzter Zeit Kontakt gehabt mit Kunden, die dich auf dieses Thema angesprochen haben? Oder wie bist du da mit in Bezug gekommen in den letzten Wochen?
Ja, tatsächlich ist ja mein Job jetzt abseits der Security. Deswegen sind, glaube ich, jetzt alle froh, dass ich nicht der Security-Experte bin, den du dafür ins Boot geholt hast. Tatsächlich ist es so auf der Teams Modern Collaboration Welt relativ ruhig. Natürlich haben wir aufgrund unseres Kundenportfolios auch eben damit zu tun, aber tatsächlich lese ich mehr in unseren internen Chats. Oder die Kollegen gucken natürlich, welche Kunden haben wir, wie tauchen die in der Presse auf, was hat das für Auswirkungen. Vielleicht gerade heute eine kleine Anekdote. Das heißt, heute wurden wir gefragt, dass wir nutzen in einigen unserer Tools 7-Zip. Und jetzt kam die Frage auf, müssen wir das jetzt austauschen? Denn es scheint so, dass der Autor davon ja russischer Abstammung ist. Irgendjemand hat vorhin behauptet, er lebt aber in London. Aber man merkt, das sind eher solche Sachen und das ist das, was du vorhin nochmal sagst. Man ist so weit weg. Also die Nachrichten abends spiegeln ganz was anderes wider, als zumindest mein Arbeitsbild das. Deswegen bin ich froh, dass wir tatsächlich dem mal ein bisschen was widmen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir, wie gesagt, euch beide da haben, um einfach mal zu gucken, was ist die Realität, weil ich lese Twitter. Da kommen wir nachher noch zu. Und naja, ich weiß aber nicht, wie real das ist.
Ja, also tatsächlich in unserem Bereich, im CISOC kriegen wir da tatsächlich momentan sehr viele Anfragen, Anfragen von Kunden. Was können wir denn noch tun, um uns vorzubereiten? Auch die Frage, sind wir denn gut vorbereitet? Ja, da gibt es Anfragen nochmal das AD zu hardenen oder auch die Cloud-Konfiguration entsprechend nochmal zu prüfen. Der ein oder andere entscheidet sich auch jetzt nochmal für unsere CISOC-Dienste tatsächlich, basierend auf der augenblicklichen Situation. Und da ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, Das sind eigentlich so die Situationen, wie häufig, auch wenn wir jetzt sowas haben wie Printer Nightmare oder Log4j, also wenn es jetzt gerade Dinge gibt, die in der Presse sehr hochgespielt werden, oder hochgespielt ist vielleicht das falsche Wort, die einfach sehr präsent sind in der Presse, da sehen wir natürlich auch, dass natürlich die Awareness bei den Kunden und bei den potenziellen Kunden entsprechend größer wird und dass man hier eben anfängt, sich Sorgen und Gedanken zu machen und dann natürlich besonders motiviert ist. Ja. Keine Ahnung. Natürlich hätte man immer Grund dazu, sich Sorgen zu machen aus Security-Perspektive und man hätte immer Grund dafür zu sorgen, dass man gut aufgestellt ist, aber wir sind natürlich alles Menschen und es braucht Budgets und es braucht Motivation und so weiter, um Dinge zu bewegen und da braucht es eben solche Punkte. Und aus dieser Perspektive, André, ist der Ukraine-Krieg sozusagen auch nur ein Geschehnis von anderen. Ja, da ist es im Prinzip zu vergleichen jetzt mal, ob wir jetzt einen Printer-Nightmare hätten oder einen Ukraine-Krieg. Die Kunden oder die Firmen machen sich immer die gleichen Gedanken. Wir müssen jetzt irgendwie was tun, wir müssen uns jetzt besser aufstellen. Ja, oder siehst du, dass da jetzt besondere Vorkehrungen momentan getroffen werden, bei euch zum Beispiel?
Besondere Vorkehrungen? Nein, wir werden eigentlich, ja, wir bereiten uns vor natürlich. Wir erwarten, dass wir mehr Angriffe bekommen. Das kann sein, dass wir mehr Angriffe aus Russland, also wir überprüfen alles, was wir haben. Wir versuchen alles auf den neuen Stand zu bringen. Aber nichts Außergewöhnliches. So momentan ist alles unter Kontrolle und ja, soweit ich weiß, wir haben keine DDoS-Angriffe oder momentan nichts. Aber wir versuchen uns ja dafür bereit zu machen.
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, André, neben der Tatsache, dass er ukrainische Wurzeln hat, arbeitet auch in der Security-Abteilung eines Unternehmens und hat da auch sehr gute Einblicke darin, was man jetzt gerade so tun sollte wie man sich vorbereiten könnte in dem Bereich. Ja. Sprechen wir vielleicht mal noch ein bisschen darüber, was Microsoft so tut, wie sich Microsoft vorbereitet und wie Microsoft seinen Kunden rät, sich vorzubereiten. Da gibt es ja allen voran natürlich das Microsoft Threat Intelligence Center, Mystic, die im Prinzip schon seit 6 Monaten beobachten, wie eine Gruppe, die sie Actinum nennen, ukrainische Ziele angreift. Ja, also da geht es um Regierungseinrichtungen, um Militäreinrichtungen, um NGOs und so weiter. Und das kann man verfolgen, ja, mit Security-Analysten hier an der Stelle kann man verfolgen, was da für Angriffe stattfinden. Und natürlich bei jedem Angriff werden ja dann auch immer irgendwelche Artefakte hinterlassen. Ja, man kommt von einer bestimmten IP-Adresse, man setzt verschiedene Malware ein, man kann sich dann diesen Source-Code von der Malware anschauen und so kann dann wiederum eine sogenannte Attribution stattfinden. Das heißt, man kann es jemandem zuweisen oder zuschreiben diesen Angriff. Ja, ist vielleicht keine hundertprozentige Sicherheit dann immer, aber es gibt dann einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge dann jetzt einer bestimmten Angriffsgruppe zugewiesen werden können. Und wie gesagt, Microsoft nennt diese Gruppe, die sie da beobachten, Actinum. Und diese Gruppe wird mit dem FSB, dem russischen Geheimdienst, in Verbindung gebracht. Ja. Und wie gesagt, es geht schon seit einem halben Jahr so, dass da eben ukrainische Ziele angegriffen werden. Und eines der Hauptvektoren, so wie wir das auch in anderen Bereichen sehen, ja, ist immer noch Spearphishing. Ja, das bedeutet also, dass hier einzelne Personen gezielt angeschrieben werden per E-Mail und dabei werden andere Organisationen impersoniert. Ja, das heißt, Marco, du bekommst zum Beispiel jetzt, wenn du dich irgendwie, angenommen, du würdest dich jetzt für eine NGO engagieren, ja, dann bekommst du eine E-Mail, die so aussieht, als würde sie von der World Health Organization kommen und zielt also darauf ab, dann wirklich deine Interessen zu treffen, ja. Und auf diese Art und Weise versucht man dann, dich dazu zu bewegen, einen Link zu klicken und entsprechend hier dann irgendwo in eine Falle zu geraten und dann wird dein Rechner übernommen. Ja.
Was ist Ziel dieser Übernahme? Also Da geht es dann um Verschlüsselung, Entschlüsselung, Bitcoins, oder geht es dann wirklich dort um, ja, politische Motivation, dass man dann irgendeinen Schaden anrichten kann, Hilfsgüter verzögern kann oder?
Also ich glaube, bei diesen politisch motivierten Dingen geht es jetzt in dem Fall hauptsächlich um Zerstörung, ja. Wobei da ist es so, dass möglicherweise jetzt auch erstmal so eine Vorhut stattfindet. Das heißt, man versucht vielleicht mal so Zugriff zu bekommen auf bestimmte Systeme, ohne diesen Zugriff dann jetzt in dem ersten Schritt auch sofort auszunutzen. Ja, das heißt, man wartet da vielleicht auf den taktisch, politisch, militärisch richtigen Zeitpunkt sozusagen. Ja, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die man natürlich sieht, weil man natürlich nicht genau weiß, wo gibt es denn schon solche Schläfer sozusagen, wo sind denn überall schon Zugriffe da und welche Register können dann im jeweils richtigen Moment, in Anführungszeichen, gezogen werden. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es dann natürlich jetzt nicht darum, da durch Ransomware Geld zu verdienen, sondern da geht es wirklich um Zerstörung. Es werden vielleicht die gleichen Mittel angewandt, ja, auch Verschlüsselung, aber jetzt nicht aus dem Grund, um da Geld zu verdienen, sondern aus dem Grund eben zu zerstören. Möglicherweise wird diese Erpressung trotzdem gemacht, einfach um zu verschleiern. Also es war zumindest früher so. Heute, jetzt im Kriegsszenario, ist es vielleicht gar nicht mehr notwendig, da irgendwas zu verschleiern. Da will man das vielleicht oder muss man das vielleicht gar nicht mehr. Aber häufig in der Vergangenheit war es auch so gewesen, dass wenn da politisch motivierte Angriffe stattgefunden haben, dass dann da die Dinge auch verschleiert wurden, dadurch, dass man nochmal ein Erpresserschreiben hinterhergeschickt hat, um dann so zu tun, als wäre man eine Erpressergruppe. Ja. Ja, dann vielleicht mal noch weiter in der Microsoft-Perspektive. Was tut Microsoft dagegen? Ich meine, klar, auf der einen Seite, was die Signaturen angeht, versucht Microsoft Defender Antivirus hier up to date zu bleiben mit den neuesten Malware-Varianten, die man da findet. Viper war da in letzter Zeit eine Malware, die in diesem Zusammenhang genannt wurde. Und da kann man einfach nur dann immer wieder die Signaturen updaten und dafür sorgen, dass es dann halt entsprechend genannt wird. Und ansonsten alle anderen Dinge unterscheiden sich, wie wir jetzt schon mehrmals angedeutet haben, ja auch nicht so sehr dann von dem, was man immer tut, sozusagen in einer guten Security Defense. Ja, man sorgt dafür, dass einfach komisch aussehende Skripte, die irgendwie ausgeführt werden, erkannt werden. Man versucht irgendwie zu erkennen, dass seltsames Verhalten von Betriebssystemfiles entsprechend erkannt wird und so weiter und so fort. Ja. Und diese ganzen Muster, die man da erkennen kann, die sorgen halt in den Microsoft-Produkten weiterhin für Alarme. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob das jetzt ein Angriff von einem russischen Geheimdienst ist oder ob das irgendwelche Script-Kiddies sind, die irgendwelche Attack-Frameworks ausprobieren. Ja.
Das sind ja jetzt alles, wie du gerade sagst, das ist jetzt auch der Ukraine-Krieg, ist jetzt ein Event von vielen. Das klingt irgendwie jetzt so normalisierend. Aber grundsätzlich, wenn das jetzt passiert oder ich jetzt vielleicht aufgrund der Industrie, in der ich arbeite, jetzt plötzlich in den Mittelpunkt rücke, hast du ein Gefühl dafür, wenn ich als Unternehmen das vorher, hast du gesagt, ich hätte mir vorher schon Gedanken machen müssen, aber wenn ich es jetzt erkenne und mich jetzt schützen will, wie schnell bin ich denn in der Lage, einen guten Level an Security zu erreichen? Also, da fragt die Frage auch an André, wie lange macht ihr das schon in eurer Organisation? Also, habt ihr jetzt vor 3 Monaten angefangen? Macht ihr das schon seit 10 Jahren auf dem Level? Hat sich das intensiviert? Ja, was sind denn da so die Einblicke?
Ich würde sagen, dann intensiviert. Das ist das richtige Wort. Also natürlich, wir versuchen immer wieder dann unsere Sicherheit auf dem zu verbessern, ja. Aber natürlich, als das Ganze angefangen hat in der Ukraine, dann hatten wir die ganz dringende Calls und dann haben wir alles besprochen, was ist zu erwarten, womit muss man rechnen, sagen wir, diese neue Realität. Und dann viele Sachen wurden dann ganz deutlich intensiviert. Die Sachen vor allem zum Beispiel, ja, bei uns jetzt auch ein von unserem Team arbeitet 24/7, das heißt auch nachts. wir müssen dann telefonisch zu erreichen sein. Und dann, das ist wichtig, das sind die Vorbereitungen, ja, wenn irgendwas passiert, was meistens, das wissen wir ja, dass das normalerweise die Angriffe, die finden statt am Nachts oder am Wochenende oder am Feiertage, damit wir auch in dieser Zeit jemanden haben, der sofort irgend agieren kann und irgendwas unternehmen kann.
Klingt das auch so, als hättet ihr da schon ja einen Plan zu, denn das ist ja jetzt nicht so, als würde man sich das von heute auf morgen überlegen und kann es dann auch umsetzen. Das war gerade so die Situation. Das ist jetzt mal wieder so ein Peak und deswegen weiß man, was zu tun hat, oder ist das jetzt das erste Mal, dass man eine Notfalltasche quasi ja packt, um fürs Wochenende einsatzbereit zu sein? Oder gehört das tatsächlich auch über die letzten Monate, Jahre zu, ja auch zu deinem Arbeitsalltag, dass hier, Jan hat es schon gesagt, als die ganzen E-Mail, die Exchange-Angriffe kamen, sind das Situationen, das gehört dazu, da kommt alle 3 Monate mal wieder eine Situation, wo man in Alarmbereitschaft versetzt wird?
Eigentlich nein. Wie die Rede über einen Manager on Duty, das haben wir schon lange gehabt, aber das wurde immer dann verschoben und verschoben, aber jetzt okay. Alles wurde dann ganz schnell intensiviert. Wir haben dann die Genehmigung erhalten und ganz schnell alles wurde vorbereitet. Deswegen das was lange geplant und dann, wo wir vielleicht dann zusätzliches Budget oder ein bisschen mehr Geld oder was geplant wurde, ja, jetzt wurde tatsächlich jetzt funktioniert so viel schneller und auch dann schaffen wir auch die neuen Verträge, auch die neuen Maßnahmen überlegen. Natürlich diese Situation haben wir nicht erwartet. Ja, bis zuletzt, Jan, kannst du das vielleicht an unserem Gespräch erinnern? Ja, dann haben wir gehofft, das sind nur die Machtdemonstrationen und dann, dass nichts passiert, nicht so Seriöses. Ja, ja. Das ist nur und jetzt versuchen wir. Natürlich kann man nicht alle mögliche Varianten vorsehen, aber das ist was wir machen und das ist jetzt die was Gutes ist, dass wir von unserem Management jetzt grünes Licht bekommen haben. Also wenn wir was für die Security was brauchen zusätzlich oder so, das wird jetzt ohne Wenn und Aber uns zur Verfügung gestellt. Das finden wir gut.
Ja. Das ist auch mein Eindruck so, dass auch bei anderen Kunden ist es im Grunde genommen so, dass da jetzt deutlich wird, dass das schon alles viel einfacher geht. Ja, Dinge, die man sich vielleicht schon lange vorgenommen hat, die nicht so richtig ins Rollen gekommen sind, die gehen jetzt natürlich plötzlich ein bisschen schneller und vielleicht auch von heute auf morgen. Ist jetzt gar nicht unbedingt so auf die Ukraine-Krise beschränkt, sage ich mal, jetzt aus Security-Sicht. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Wenn dann natürlich mal eine Ransomware stattgefunden hat, ein Ransomware-Angriff, dann beschleunigt das natürlich auch die Dinge. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen diese Versicherungsmentalität, weißt du, von so einem Versicherungsverkäufer, der im Prinzip dieses Schreckensszenario zeichnen muss. Ja, aber so richtig begreifen tut man das vielleicht nicht, wenn man es nicht mal erlebt hat. Und so geht es den Firmen oft auch, dass natürlich dann die Motivation, wenn sie dann mal gesehen haben, dass plötzlich die Produktion steht oder sowas, weil dann eine Ransomware da ist, die ist natürlich immens. Ja, da gibt es dann keine Frage mehr. Da heißt es dann, okay, tut alles, damit das nicht mehr passiert. Ja, und dann haben wir so eine Situation ähnlich wie jetzt, dass dann eben das Geld lockerer sitzt und die Motivation groß ist. Ja.
Das, was du ja gerade beschreibst, sind jetzt auch wieder durchaus Events. Wenn eine Ransomware, wenn du sagst, ja zugeschlagen hat, dann ist das Kind ja in der Regel schon in den Brunnen gefallen. Ja. Hier das, was André ja gerade berichtet, ist ja tatsächlich sowas Proaktives. Also vielleicht ist schon was passiert, man weiß es nur noch nicht, aber grundsätzlich ist man jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft. Das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Situation. Gibt es denn dann, außer dass jetzt ein Manager on Duty bereitsteht, Aktivitäten, die man machen sollte? Also keine Ahnung, ziehe ich jetzt das Windows-Update mal vor, bin nicht mehr 6 Monate hinterher, sondern bin auf dem monatlichen Stand. Also update ich jetzt täglich meine Viren-Pattern, was wir, glaube ich, eh tun. Gibt es da noch was ich mir vorstellen kann, quasi was man jetzt noch intensiviert, abseits von dem Bereitmachen des Personals?
Na gut, also ich meine, das ist schon unser tägliches Geschäft eigentlich. Wir haben ja schon eine klare Vorstellung davon, wie man ein lokales AD konfigurieren sollte, welche Administrationsmodelle man da fahren sollte. Da trifft man natürlich da draußen viele verschiedene Herangehensweisen. Ja, ein Domain-Controller, ein Domain-Admin sollte sich nicht auf einem Drucker-Server anmelden, um da irgendwelche Druckertreiber zu installieren oder sowas, weil dann sitzen da halt mal die Credentials sozusagen und können da abgefangen werden und solche Dinge. Ja, da gibt schon Tier-Null-Modelle, da gibt es schon verschiedenste Möglichkeiten, hier für mehr Sicherheit zu sorgen. Und es gibt natürlich auch entsprechende Tools, die dein AD scannen können, um dann herauszufinden, was es da für Lateral-Movement-Wege gibt. Ja, was ist da vielleicht noch falsch konfiguriert? Wie würde ein Angreifer vorgehen, wenn er jetzt schon im lokalen AD wäre? Was hätte er da für Möglichkeiten? Das können wir alles simulieren und können dann entsprechend dem Kunden Ratschläge geben, was er da besser machen kann in der AD-Konfiguration. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Cloud. Wir haben natürlich eine sehr starke Vorstellung davon, wie man die Cloud konfigurieren sollte und können da entsprechend ein Review machen und können da sagen, okay, wo sind die wichtigsten Punkte. Das ist ja jetzt auch eines der zentral wichtigen Punkte, dass man das jetzt priorisiert, dass man die Maßnahmen jetzt priorisiert, weil du kannst natürlich nicht alles auf einmal machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt die Sachen, die extrem wichtig sind, hervorzuheben und die als erstes anzugehen. Ja. Gut, ja, Marco, du hattest dann auch zu dem Thema dann noch einen Tweet gefunden auf Twitter während der ersten Tage der Ukraine-Krise, wo ein Kollege, der heißt Mick Douglas, sich gefragt hat, was sind denn jetzt meine ersten Punkte, die ich angehen sollte? Und da hat er eine ganze Liste dann zusammengestellt. Aber ein Punkt ist ja da besonders wichtig vorgekommen oder eine Erkenntnis.
Ja, wichtig, genau. Das war einfach so ein Aha-Erlebnis. Wie gesagt, es ist nicht mein tägliches Feld, auf dem ich mich bewege. Aber ich höre ja meinen Kollegen zu, was man tun sollte. Genau das, was du gerade sagst, das ist eben dieses permanente Dranbleiben und Dinge tun. Das, was da nochmal rauskam, war, dass er nochmal sagte, hey, hängt euch nicht an den IP-Adressblöcken fest. Ja, das ist, heute sehen wir das in Azure AD Sign-ins, wenn die aus China kommen, dann gelten die jetzt erstmal böse, aber das sind so diese ganz normalen Angriffe. Er sagt, wenn dich jetzt einer erwischen will, ja, und er kommt aus einem russischen IP-Block, dann kommt er aus dem russischen IP-Block, weil er dir das unter die Nase reiben will. Ja? Aber es ist eben nicht hilfreich, quasi zu sagen, hey, wir blocken jetzt alles aus Russland und damit sind wir safe. Dafür ist das heute alles zu fortgeschritten. Und das war das für diese Gesamterkenntnis, als ich diese Posts von ihm gelesen habe, waren durchaus ja das, was du gerade sagst. Dinge, die man sowieso machen sollte, abseits von dem. Also Zero Trust hinter der Burg verstecken, IPs, Firewalls, die haben in Teilen auch ihre Berechtigung, aber das kann nicht der Schutzmechanismus sein, zu sagen, alles, was von der IP-Adresse kommt, ist gut und die anderen sind böse.
Das, ja. Genau, also ich glaube, auf diesem Level, über das wir uns da unterhalten, wenn da eine Regierung angreift, sozusagen ein Geheimdienst angreift, dann können wir uns nicht darauf verlassen, dass die da von der richtigen IP-Adresse kommen. Ja, sie schreiben vorher auch keinen Fax und geben dir Hinweise.
Sieht man ja. In jedem YouTube-Video, da holt man auf dem Telefon so eine VPN und sagt dann einfach, ich bin jetzt in Australien und kann dann das australische Netflix gucken. Wahrscheinlich so, ne?
Ja, genau, so ungefähr.
Alles klar. Ja, eine andere Sache, die tatsächlich da noch drin war, vielleicht um das nochmal zu nehmen, das war auch so ein bisschen die Frage, ihr habt ja gesagt, jetzt macht man priorisiert. Eine der nächsten Sachen in dem Tweet war tatsächlich App Control. Ja, weiß gar nicht, wie da jetzt unsere aktuelle Meinung dazu ist. Das heißt, es ist sicherlich sicher, auf einem Gerät zu sagen, gerade auf den Kundengeräten, die im täglichen Einsatz sind, es gibt halt drei Echsen, die dürfen laufen und alles andere ist böse. Aber da muss man natürlich jetzt auch aufpassen, dass man da nicht überreagiert und potenziell alles lahmlegt, oder? Also so der Eindruck zu, jetzt sind hier neue Angriffe da, ich führe jetzt schnell Up-Control ein. Ist das was...
Du sprichst einen guten Punkt an, Marco. Also man muss natürlich jetzt unterscheiden zwischen dem Headless Chicken Mode und einem vernünftigen Vorgehen. Ja, das sieht man natürlich auch da draußen, dass man da schnell den Kopf verlieren kann aufgrund von so einer Bedrohungslage. Das ist aber kontraproduktiv. Man muss nüchtern an die Sache herangehen, muss sich von einem Spezialisten sagen lassen, wie sieht die Ist-Situation aus, wo stehe ich gerade, wo stehe ich on-premises, wo stehe ich in der Cloud, wo sieht der Spezialist entsprechend das Potenzial Potenzial und wie wird dieses Potenzial, das er sieht, wie wird das priorisiert? Und dann gehe ich da nüchtern ran und gehe die Sachen Schritt für Schritt entsprechend an. Ja. Jetzt irgendwie wild Maßnahmen zu ergreifen, natürlich ist so ein App-Logger eine tolle Sache und es ist sicherlich eines der sichersten Maßnahmen, die man so treffen kann grundsätzlich. Weil natürlich, wenn keine Malware ausgeführt werden kann, ist es natürlich immer von Vorteil, ja. Auf der einen Seite gibt es natürlich da auch entsprechende Bypasses dafür. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass es unglaublich aufwendig ist, sowas einzuführen, zumindest im Client-Umfeld. Und noch viel schlimmer ist es, das zu maintainen. Ja, das heißt, immer wenn ein Update kommt, je nachdem, worauf du es dann festmachst, dass eine App laufen darf oder nicht, ja, auf einem File-Hash, auf einem Zertifikat und so weiter, das ist nicht ganz so einfach, das Ganze zu maintainen. Wohingegen im Serverbereich, in Azure zum Beispiel, mit Defender for Azure oder für Defender for Cloud heißt es ja mittlerweile, da sieht es natürlich anders aus. Wenn ich auf dem Server unterwegs bin, da ändert sich das Softwareprofil nicht so häufig, ja. Und da ist es natürlich interessant, wenn ich da so eine Baseline ziehen kann und kann sagen, okay, auf meinen Servern laufen gerade diese Applikationen. Und wenn sich daran was ändert, wenn da plötzlich ein neuer Prozess hochkommt, den ich noch nie gesehen habe, dann schmeiße ich einen Alert. Da kann so ein Whitelisting dann entsprechend schon helfen, ja.
Da sieht man wieder, dass Twitter dann doch nicht das geeignete Medium dazu ist, denn genau der Kollege hat gesagt, wenn du glaubst, dass App Control hart ist, dann machst du es falsch. Das hast du ja jetzt rein theoretisch auch in der zweiten Hälfte gesagt. In der ersten hast du gesagt, da ist es schon hart und es ist nicht so leicht einzuführen. André, kannst du denn vielleicht aus deinem Umfeld sagen, irgendwas, ihr habt ja jetzt gerade gesagt, den Manager on Duty, da habt ihr euch vorbereitet. Gibt es denn irgendwas Technisches, was ihr jetzt neu eingeführt habt, das du erzählen darfst? Oder genau, geht es zu weit?
Nee, technisches eigentlich momentan, ja, kann ich mir nicht erinnern, dass wir irgendwas ganz Neues eingeführt haben. Nee, ganze unsere dann Standard-Tools, die wir immer verwenden, ja, die verwenden wir auch weiter.
Ja, aber man kann vielleicht schon auch andeuten, André, dass ihr grundsätzlich ziemlich gut aufgestellt seid und da schon grundsätzlich viele
Also die Maßnahmen Schleimspur natürlich. Hätte ich eigentlich gleich für dich hinterlassen. Der Jan, das bestimmt alles völlig
korrekt. Nee, im Gegenteil. Es geht eigentlich eher darum, zu sagen, dass es sicherlich da draußen bei vielen einen Bedarf gibt, sich zu verändern und wir jetzt nicht den Eindruck vermitteln wollen, dass man da nichts tun muss. Weißt du? Okay. Gut, ich würde sagen, wir verlassen mal den technischen Teil und kommen mal zu den persönlichen Eindrücken von André. André, wir haben dich jetzt gar nicht groß vorgestellt. Vielleicht mal so ein bisschen zu deinem Hintergrund. Wir haben ja eingangs erwähnt, du hast ukrainische Wurzeln. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was heißt es genau? Bist du in der Ukraine geboren oder wo bist du aufgewachsen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen.
Okay, dann ich stelle mir vor, ich wurde tatsächlich in der Ukraine, damals noch in der Sowjetunion, 1973 geboren, in Odessa. Das ist eine Stadt. Jetzt glaube ich, jetzt die alle wissen, wo die Ukraine ist, ja. Und auch manche Städte.
Ja, wir wissen jetzt auch, wo Odessa ist.
Süden, ja. Süden am Schwarzen Meer, so eine große Stadt mit Bevölkerung mehr als 1 Million. Ich weiß jetzt nicht die letzte Jahre, aber da war über 1 Million die Bevölkerung. Da ich auch aufgewachsen, auch in der Ukraine und nach Deutschland sind wir, glaube ich, 2001 eingereist. Das heißt vor fast 21 Jahren. Und tatsächlich, ich muss sagen, ja, ich habe es ist interessant bei mir, weil ich einen typisch russischen Nachnamen habe. Ja, wurde aber in der Ukraine geboren. Und in Odessa, was ich sagen kann, weil man hört heute, dass überall das eigentlich die Gründe, die aus Moskau, das, was die veröffentlicht haben, wieso Russland das den Krieg dann begonnen hat, dass die in der Ukraine war, die russisch sprechende Leute irgendwie dann benachteiligt, ja, oder Da, ja, dann, und da, das kann ich nicht bestätigen, weil Russisch ist meine Muttersprache und Ukrainisch in Odessa habe ich in der Schule gelernt, nicht als Fremdsprache, aber als zusätzlich. Ja, die alle in Odessa, alle sprechen immer noch bis heute Russisch. Und da ist richtig eine multinationale Stadt, multikulturelle Stadt. Und das ist das so wie im Osten und Süden. Da sind viele russisch sprechende Leute. Im Westen mehr ukrainisch sprechende. Und sagen wir, diese zentrale wo Kiew, das ist eine Mischung. Aber nie hatte man ein Problem gehabt, wenn man da ukrainisch oder russisch oder irgendeine andere, auch viele Leute aus Moldawien, die kamen auch zu uns, die konnten nur, ich glaube, die sprechen fast die rumänische Sprache sehr, sehr ähnlich, aber nie Probleme gehabt und dann haben wir nie irgendwelche Nationalisten oder Nazis, die, wenn das, wie das alles vorgestellt wird, wenn die dann dich auf der Straße dann einfach so stoppen können und dann die Fragen stellen, sag mal, wie auf Ukrainisch wird das und das und das und wenn du dann nicht die Frage nicht beantworten kannst, dann wirst du sofort getötet oder so. Das sind natürlich diese nur die Geschichten, die Propagandageschichten, sowas haben wir nie gehabt und in Odessa, die Leute sind darauf orientiert, dass die mehr Geld zu verdienen, ja, die Geschäfte zu führen und solche Sachen, die wirklich, ja, das ist nur reine Propagandasache, haben wir nie in der Vergangenheit gehabt und dann auch heute. Ich habe auch, mein Bruder wohnt in der Ukraine immer noch, der arbeitet des, als arbeitet als Nautiker, das ist auf einem Containerschiff für eine große, diese chinesisches Unternehmen, OOCL. Das ist genauso wie Maersk, ist weltbekannt. Und der ist momentan, ich glaube, der hat Glück gehabt. Der ist jetzt irgendwo in Asien. Der hat einen Vertrag gerade auf einem Schiff. Aber seine Familie ist in Odessa geblieben. Die Frau und zwei kleine Töchter, meine Nichten und ich habe auch viele Freunde und die alle sprechen Russisch. Die können, ich verstehe Ukrainisch hundertprozentig, ich kann auch ein bisschen sprechen, ja, aber natürlich die Muttersprache ist bei mir ist Russisch.
Okay. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, welche Verbindung hast du denn noch dahin? Ja, wenn du jetzt seit 20 oder über 20 Jahre schon in Deutschland lebst, gibt es da noch regelmäßig Verbindungen? Hast du da noch Verwandte und in welchen Gebieten und Freunde und in welchen Gebieten wohnen die denn so?
Ja, als ich gesagt habe, ich habe einen Bruder, der ist jung, 8 Jahre jung und ich habe auch viele Freunde, weil wir haben hier in Düsseldorf, wir haben einen kleinen Sportverein, wir unterrichten auch traditionelles Karate und ja, als ich angefangen habe, natürlich noch als Kind habe ich angefangen in Odessa Karate zu lernen und da immer noch habe ich viele Freunde, die sind jetzt natürlich aufgewachsen, die sind sehr bekannte Trainer, auch national Niveau, die auch die Nationalmannschaften trainieren und wir haben sehr gute Kontakte, die kommen, jetzt muss man, denke ich, in der Vergangenheit sprechen, regelmäßig zu uns, die organisierten die Lehrgänge bei uns und wir zum Beispiel, ja, es wurde geplant, einen Sommertrainingscamp in der Nähe von Odessa, Satoka, es gibt so eine kleine, ja, die haben einen sehr guten Sportbasis, da. Und da haben wir geplant, natürlich mit unserem Verein, also in Juli hinzufliegen, aber es ist momentan natürlich, es ist nicht mehr realistisch, haben wir alles, ja, müssen wir alles absagen und alles stornieren. Aber und deswegen habe ich viele Freunde, habe ich viele Bekannte und wir unterstützen immer Kontakte jetzt, die teilweise, also ein Teil davon, die bleiben in Odessa, weil Odessa momentan ist noch nicht angegriffen. Ich hoffe, das wird nicht angegriffen, weil das bringt nichts für Russland. Da haben wir dann die russischen Kriegsschiffe in der Nähe von Odessa, die immer drohen, ja, mit Marinen, dass die Marinen werden alles übernehmen und so. Aber natürlich, die Stadt ist sehr gut vorbereitet und strategisch gesehen, dass das bringt keine Vorteile strategische für Russland. Und deswegen hoffen wir, dass die Odessa nicht so angegriffen wird wie Kharkiv oder Kiew oder Kherson oder die Mariupol. Das sind die Städte, die ja fast komplett zerstört wurden. Aber ein Teil, jetzt meine, die Familie meines Bruders, die wohnt jetzt an der ungarischen Grenze, in Chop, das ist eine kleine Stadt. Die mieten da ein kleines Haus und die wohnen da zu 12. Also nicht nur mein, dass die haben noch die Freunde und die mussten mit einem Zug hinfahren, weil mit dem Auto, das war richtig gefährlich, weil deswegen mit einem Zug und der Zug war so voll, dass normalerweise eine kleine Abteilung, wo normalerweise die 4 Personen fahren müssen, war 12 Personen. Und die okay. mussten dann richtig, die Kinder, die konnten dann Sitzplatz finden, aber die Erwachsenen müssten dann fast 20 Stunden stehen. Das ist für mich jetzt ist schon unglaublich. Ja, wie schwer ist das, dann 20 Stunden zu stehen oder wenn man auch keine Möglichkeit hat, auf die Toilette zu gehen. Aber da war die einzige Möglichkeit, da waren nur wenige Züge Richtung westliche Grenze und natürlich, die haben diese Möglichkeit benutzt, weil die wohnten in einem Hochgebäude, ja, auf dem, glaube ich, 12. Stock und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann da beschossen wird oder irgendeine Rakete fliegt, ist ziemlich hoch. Die ersten 3 Tage, die waren in Tiefgarage gelebt, im Auto, aber natürlich dann haben die Entscheidung getroffen, dann Richtung diese Westgrenze zu fahren und aber heute leider im Radio habe ich auch gehört, dass auch in Lviv, das ist auch ganz, ganz westlich, ja, dass die auch die Luftangriffe, die Russland begonnen hat. Also das bedeutet, die Frage ist, wie lange wir da auch die sichere Lage noch behalten.
Das heißt also, es gibt noch Freunde und Verwandte, die noch in der Ukraine sind momentan. Es sind noch nicht alle geflohen, sondern einige sind noch da, sagst du, ja, in Odessa hauptsächlich. Und hast du auch noch im weiteren Land verteilt, weitere Freunde und Verwandte?
In der Nähe von Kiew habe ich auch eine ja, Schwester, das ist nicht die direkte, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Stiefschwester vielleicht.
Stiefschwester, ja, die wohnt in der Nähe von Tscherkassy, Kaniv, das ist eine kleine Stadt. Da ist momentan ist alle auch, die haben einen riesigen der Dnipro, das ist der Fluss, ja, und die haben ein Wasserkraftwerk, einen riesigen, ja, und dann gerade in Kaniv. Das ist die für die Energie von meistens wird von Kiew Energieversorgung wurde benutzt in der Vergangenheit und jetzt da haben die auch die Sperre, ja, die heißt das richtig im Fluss, damit diese Wasserkraftwerke funktionieren können, ja, und dann die dann Russland auch droht, dass die können auch dann diese Plotine ja dann zerstören und das wird alles geflutet. Aber momentan ist alles relativ ruhig und ich denke, dass die Russland hat nicht genug Ressourcen, um alle Städte anzugreifen und da meistens sind die Gebiete dann ganz im Süden und Westen und da im Norden, im Osten, Süden und dann auch in der Nähe von Kiew, wo es richtig aktiv gekämpft wird, aber die westlichen Städte, da sind es relativ ruhig. Natürlich gibt es keine Garantie, dass das morgen nicht angegriffen wird und leider können wir jetzt nicht erwarten, dass die auch die Zivilisten oder die ganz normale Städte, jetzt wird das Problem, dass die russische Armee, die haben keine Erfolge und dann die versuchen jetzt alles zu vernichten, alles was die sehen, ja, alles beschissen, also die Städte, auch dass man in Nachrichten sehen kann. Ich natürlich habe dann mehrere auch die russische und ukrainische Kanäle in Telegram. Da wird jede 3 Minuten da ein neues Foto oder ein neues Video hochgeladen und da kann man up to date bleiben. Und natürlich, was man sieht, dass das ist richtig, ja, das ist eine Katastrophe, was da gemacht wird. Und es ist die Frage auch, wenn das jetzt so alles aufgehört wird und die sagen jetzt Frieden, dann wie lange dauert es, um das Land wieder, sagen wir, auf das Niveau, dass das so viel zerstört wurde.
Genau, da mal auf die Infrastruktur zu gucken, das heißt die Kommunikation, du hast jetzt gerade Telegram gesagt, wie tauscht man sich aus? Ist es normal, keine Ahnung, WhatsApp, Telegram, Signal, FaceTime? Oder funktioniert Internet dort noch reibungslos, auch wenn ich mir Mariupol angucke, Kann da überhaupt noch irgendwas funktionieren?
Die Städte, die angeblich wie Cherson, wo die von Russland übernommen wurden, da wurde die ganze diese zellulare Netze Infrastruktur wurde komplett zerstört, damit die Leute keine Möglichkeit haben, irgendwas dann zu schicken oder also okay. da funktioniert nichts eigentlich, weil alle diese mobile Stationen oder wie halt die wurden komplett zerstört. Aber ansonsten funktioniert die ganze diese Internetinfrastruktur ziemlich gut. Und dann meistens verwenden wird dann jetzt momentan Telegram verwendet, weil da ganz bequem und es gibt wirklich Kanäle, die man richtig sehr aktiv benutzt werden. Und auch es gibt auch, ich muss sagen, sagen wir die ukrainische, offizielle, nicht offizielle, auch prorussische gibt es auch. Gibt es überall, es gibt auch die Webseiten, aber was ich bemerkt habe, dass die Webseiten, das war bemerkbar in den ersten Kriegstagen, dass die tatsächlich viele die Latenzzeiten deutlich vergrößert haben. Manchmal musste man 5-mal auf Update klicken, bis die Seite endlich dargestellt wurde. Also ich denke, dass die wurden unter DDoS-Angriffe aus Russland, weil diese große ukrainische Medien, die Webseiten haben wie Korrespondent.net und die manche andere. Aber jetzt, nach 2-3 Tagen, es hat sich irgendwie normalisiert.
Und hast du regelmäßig Kontakt über Telegram oder über andere Medien zu deinem Bruder oder zu deinen Freunden? Oder kriegst du die meisten Sachen auch nur durch die Medien mit?
Meistens durch die Medien, weil wie gesagt die momentan die Leute, die da sitzen, die meistens wie gesagt die bleiben irgendwo, die sitzen irgendwo tief im Keller oder die versuchen dann zu vermeiden, die natürlich die werden nicht das aufnehmen, was auf der Straße, das machen die Militär, die Armee und die Leute, ja die da die ukrainische Armee meistens, ja, diese Video, die werden hochgeladen und veröffentlicht, aber meine Freunde meistens die Familien bleiben in Odessa, weil momentan die Männer, die dürfen nicht das Land verlassen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass viele Frauen auch, habe ich nie gedacht, dass heute gibt sowas, dass sie sagen, wenn mein Mann nicht das Land verlassen darf, dann bleiben wir auch. Und das finde ich super toll, habe ich nicht erwartet von vielen, ehrlich. Ich muss sagen, ich dachte, dass die denken, ja, okay, aber ich kann das Land verlassen und ich werde es tun. Aber die bleiben da und ja, die versuchen irgendwas. Odessa ist komplett vorbereitet, auch sogar die Gebäude und alles mit diesen Sandsäcken. Leider kann ich die Bilder jetzt nicht zeigen, aber das, die Stadt ist richtig gut vorbereitet für den Fall, wenn die Russland tatsächlich versucht, die Marine zu landen, aber das wäre ein reiner so Selbstmord, weil die haben genug Zeit gehabt und das gut zu vorbereiten und deswegen denke ich, dass es schon mehr Machtdemonstration, dass diese Kriegsschiffe, die blockieren natürlich komplett den Odessa-Port, komplett, also da können keine auch Handelsschiffe, die dürfen nicht rein, nicht raus. Ja, manche wurden, ich glaube, rumänische und auch, die wurden sogar beschossen in der Vergangenheit und jetzt alles ist diesen Seeverkehr wurde komplett gestoppt.
Du hast ja die Frauen angesprochen, die diesen Mut zeigen und da sagen, wir bleiben da trotzdem in der Ukraine. Wenn die Männer bleiben müssen, dann bleiben wir auch. Grundsätzlich hat man so als Betrachter von außen den Eindruck, als wäre das ganze ukrainische Volk unglaublich mutig. Ja, da sieht man junge Leute, die irgendwie Widerstand leisten, die eine Waffe in die Hand nehmen und sagen, nein, wir gehen nicht. Und auch der Selenskyj, ja, völlig unglaublich. Gestern Abend habe ich so eine Doku über den gesehen, wie er so vom Komiker sozusagen hin zum Präsidenten wurde und dann auch noch in der Anfangszeit als Präsident relativ hin und wieder auch mal unsicher gewirkt hat, ja, mit Trump zusammen. Da gab es ja mal so einen Skandal und so. Und da war er nicht immer, hat er nicht immer ganz glücklich agiert, so als Anfänger sozusagen. Und jetzt hat er so eine Transformation gemacht. So scheint es zumindest, sag mal, wie du das siehst, zu einem unglaublichen, starken Anführer, sage ich mal, der genau weiß, was er will und der unglaublich viel Mut zeigt.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich, was muss man sagen, was Putin ja gelungen ist, dass das ganze Land auch tatsächlich in der Vergangenheit nicht alle waren mit Zelensky und seiner Politik einverstanden. Ja, dann der hatte auch viele Opposition und viele Gegner in der Politik, die wie Ex-Präsident Poroschenko, die waren nicht zufrieden mit diesen Reformen und so. Aber jetzt momentan ist tatsächlich, als der Krieg begonnen hat, die alle sind so zusammen wie ein Organismus. Und das hat niemand geschafft. Auch die ukrainischen Politiker, die hier versuchen, das zu machen, aber das hat nicht funktioniert. Aber jetzt plötzlich auch die Leute, die total, sagen wir, unterschiedliche politische Positionen hatten der Vergangenheit, die sind jetzt alle zusammen. Alles wurde zur Seite geschoben und sagte, nein, jetzt ist das Wichtige, da wir haben jetzt so einen Feind, wir müssen für unser Land kämpfen. Und das wurde, wie gesagt, was Putin gemacht hat, das konnte kein ukrainischer Präsident oder keine Macht in der Ukraine machen, dass das Volk ist so zusammen, so steht und dass die momentan, die sind so einstimmig sind.
Ja.
Was ich zu Zelensky, ich kann das tatsächlich hinzufügen, der am Anfang an natürlich, die viele Leute sagten, ja, der ist doch ein Schauspieler, der ist kein Politiker, der hat keine Erfahrung, was kann der machen, ja, und das hat auch Ex-Präsident Poroschenko das als Argumente immer gebracht, ja, der hat keine Erfahrung, der kennt, sagen wir, die Leute in dieser großen Politik nicht, aber jetzt, es scheint auch, ich denke, dass auch Putin hat Zelensky sehr stark unterschätzt, weil es wurde so geplant, gedacht, dass der fliegt weg oder kapituliert so schnell wie möglich, ja, wenn die riesige Armee also in das Land einmarschiert, dann sagt Zelensky, oh, es macht keinen Sinn, ja, das schaffen wir nie im Leben, und der dann unterschreibt alle Dokumente oder fliegt vielleicht in Richtung Westen, ja, und das haben niemand momentan, das konnte man nicht, ja, die alle haben so, Putin hat so erst erwartet, und dass Zelensky ist so, sich wie momentan ist so wie ein Held ist, ja, und der ist als ein Vorbild für das ganze Volk, und das ist super, super wichtig, auch wenn die Amerikaner ihm vorgeschlagen haben, dass der wird Spetsnaz geschickt, ja, um dich zu töten, der sagte, nein, ich bleibe in Kiew, das ist meine Stadt, das ist mein Land, und dann bitte, ich brauche noch mehr Munition. Eigentlich, wir werden kämpfen. Und das hat, wie gesagt, das hat niemand erwartet. Und da tatsächlich, wir sind sehr stolz darauf, dass der so richtig, der ist jetzt ein Symbol, der ist ein Vorbild und der ist super wichtig, dass der, bis der da bleibt und sitzt in Kiew, dann wird die ukrainische Armee auch weiterkämpfen. Das ist hundertprozentig.
Das muss man sich ja mal vorstellen, wie du gerade schon sagst. Das ist der Anführer der Nation. Und naja, wir haben gesehen mit irgendwie, was es dazu führt, wenn der Anführer irgendwie gestürzt wird, was das für eine Moral beim Volk auslöst, dann wäre wahrscheinlich für Putin alles viel, viel einfacher gewesen. Und sich da hinzustellen, alleine wenn man das mal überlegt, du wirst jetzt quasi das, ja, Ziel Nummer eins für Putin. Wenn man es schaffen würde, den abzuräumen über eine oder andere Methode, was das wahrscheinlich für einen Push geben würde, die Zeit ist jetzt wahrscheinlich auch schon rum. Ja, dafür hat er sich, glaube ich, auch schon so stark gezeigt, dass selbst wenn ihm jetzt was passieren würde, wenn die Russen wirklich das versuchen würden, dass man einfach genau auf dieser Welle dann noch weiter reiten kann, um den Widerstand zu halten. Also da wirklich das ein Heidenrespekt, nicht nur vor dem Volk und der Leute, aber auch dort diese Rolle so quasi auszufüllen, das ist ja sehr, sehr respektabel.
Ja, wie siehst du denn so die Rolle des Westens, André? Es ist ja so, dass auf der einen Seite diese Spendenbereitschaft ist ja sehr, sehr groß. Auch wir als Glückania GAB haben tatsächlich als kleine Firma jetzt so eine Aktion losgetreten, haben unter den Mitarbeitern tatsächlich 15.000 Euro gesammelt. Und die Company hat dann gesagt, hey, wir verdoppeln das nochmal und spenden das. Und genauso sieht man das ja in vielen Bereichen in Deutschland, in ganz Europa. Das heißt, also Spendengelder ist nicht das Problem, aber ich glaube, und ich glaube nicht nur, man hört es ja aus den Mündern von Zelensky und vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, dass es nicht genügt, ja, dass man da mehr erwarten würde. Und der Westen ist halt immer auf dieser Balance zwischen wir dürfen nicht zu viel riskieren, was so die globale Situation angeht, und wir wollen der Ukraine helfen. Wie stehst du denn zu diesem Spannungsfeld?
Okay, dann ich sage meine persönliche Meinung. Es wird viel, tatsächlich viel gesammelt. Wir auch, wie gesagt, in unserem Sportverein, als auch meine Familie, meine Freunde hier in Düsseldorf, wir haben alles viel gesammelt und vor allem Lebensmittel und Medikamente. Das war nicht leicht zu bekommen, weil normalerweise kann man nicht in die Apotheke gehen, sagen wir, ich brauche eine Kiste Paracetamol oder Ibuprofen. Das wird einfach nicht verkauft, weil alles wird verkauft in haushaltsüblichen Mengen normalerweise. Und das haben wir auch gemacht, und wir haben schon mehrere Pakete, also mehrmals das gebracht. Wir haben diese Sammelstellen, wo das alles dann sortiert wird und in die Richtung die ukrainische Grenze mit LKWs gesendet wird. Aber das finde ich viel wichtiger als das Geld zu überweisen, weil viele überweisen das Geld lieber. Ich würde sagen, meine persönliche Meinung, lieber was gebraucht wird. Das gerade den Lebensmittel, das sind was für kleine Kinder auch, die und auch was für die Armee, ja, was die dann nutzen können. Und die Gegenstände, sagen wir, die sind materielle Gegenstände sind viel wichtiger, weil es gibt genug reiche Leute in der Ukraine, aber wenn da genug Geld hat, die genug Geld haben, können aber nichts kaufen. Auch die im Krankenhäuser, die haben Geld, aber es gibt keine Medikamente, die man nirgendwo kaufen kann. Und deswegen, ich finde, das ist wichtig, dass wir dann, was die da benötigen, was wir mindestens so, natürlich, das ist nur ein Tropfen vielleicht, ja, das, was wir machen. Aber das ist sehr angenehm, wenn ich sehe die Bilder, dass zum Beispiel, ja, dass die Hilfe aus Düsseldorf kam und dann das Bild wird in einem Telegram-Kanal veröffentlicht. Und natürlich, das ist super angenehm, dass wir jemandem helfen konnten. Aber dann ist es die Frage natürlich, dann die ukrainische Armee hat die, sagen wir, zwei, nicht die Probleme. Also haben wir die Kriegsschiffe, die richtig große oder mittlere, ja, haben wir nicht. Nur ganz kleine, und die kann man, damit kann man nichts gegen die russischen Kriegsschiffe, kann man keinen Krieg führen. Das geht nicht. Und das Gleiche auch, wenn man die Kampfflugzeuge vergleicht, die Anzahl, ja, dann ist natürlich, hat die Ukraine viel, viel weniger. Und deswegen wird immer von Präsident Zelensky immer, der ruft immer an, sagt, dass wir brauchen entweder so, dass die NATO dann komplett sperrt, die alle Flüge, ja, oder dass mindestens wir die gute Anti-Luftwaffen bekommen, weil die Stinger, die sind sehr gut, aber sind nicht immer effizient, weil wenn die damit kann man keine Raketen abschießen, und auch die, wenn die Kampfflugzeuge, wenn die ein bisschen höher fliegen, das schafft die Stinger auch nicht. Mhm. Und die alte sowjetische Antiluftsysteme, die natürlich, die sind nicht ganz effizient gegen die moderne Kampfflugzeuge. Und deswegen, ja. Das was Zelensky, und ich glaube, dass gestern, ja, hatte er dann aus den USA eine Bestätigung bekommen, dass USA unterstützt mit Waffen. Ich freue mich, dass das tatsächlich was benötigt wird. Die defensive Waffen, wie gesagt, nicht kein braucht da einen Panzer oder so, das sind die rein defensive Waffen, aber dann können die ukrainische Soldaten ganz effizient die auch die russische Panzer angreifen und als auch die Flugzeuge. Das finde ich gut, ja. Und wenn das tatsächlich die Systeme uns Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Aber natürlich, da muss man immer, das muss so gemacht werden, dass das Kreml wird nicht dadurch irgendwie dann provoziert, und dass das Ganze wird das noch ja, weiter eskalieren.
Ja, André, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich weiß, es ist extrem schwierig und keiner kann das so richtig einschätzen. Und trotzdem würde mich interessieren, was glaubst du denn, wie geht denn das alles weiter? Hast du noch Hoffnung? Ich erinnere mich tatsächlich an unsere ersten Gespräche. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Da warst du ja ganz am Anfang, warst du ja sogar sehr hoffnungsvoll und hast gedacht, dass es bei der Bedrohung bleibt sozusagen. Und jetzt sieht man, dass da eigentlich ganz anderes im Schilde geführt wurde schon immer und man da schon immer den Großangriff sehen wollte. Hast du noch Hoffnung? Hast du Hoffnung, dass Ukraine den Widerstand aufrechterhalten kann und Putin aufgibt? Oder was glaubst du, wie geht's weiter?
Was Putin aufgibt, daran glaube ich nicht ganz, weil momentan es sieht, dass der will bis zum Ende diesen Krieg führen. Ja, der eigentlich versteht keine Argumente oder so. Das ist, ich glaube, vielleicht wird in Russland, ich weiß es nicht, vielleicht die Putins Macht, dieses Regime wird komplett geändert, vielleicht das, oder die werden dann keine Ressourcen mehr haben, den Krieg zu führen. Weil momentan es sieht so aus, dass die alles, was die da gesammelt an den Grenzen gesammelt haben, jetzt ist schon momentan wird verwendet. Und die Ukraine behauptet, dass fast 40% davon wurde bereits vernichtet. Deswegen, ich erwarte es nicht, dass dieser Krieg wird so aktiv lange weitergeführt. Wir können momentan die Entwicklung so sehen, dass momentan es gibt diese Verhandlungen, die versuchen dann zu reden. Und ich weiß, dass jedes Mal, wenn da glaube ich schon die viermals versucht, dann miteinander zu reden, die beide russische und ukrainische Politiker und das momentan jedes Mal, dass man merkt, dass dann Russland hat weniger Anforderungen und kann sein, dass die in ein paar Wochen, dass die eine Lösung, die für beiden Seiten akzeptabel ist, dann finden. Oder dann kann sein auch, dass dann Putin versucht, nochmal ein Kiew zu übernehmen. Ja, der wird nach vielleicht noch die bisschen die Kräfte sammeln und dann einen Angriff auf Kiew durchführen. Ja, weil der will, wie gesagt, das war sein Ziel, eine neue Regierung komplett, natürlich eine prorussische Regierung. Und es kann sein, dass der wird nicht verzichten darauf, alle Interview, was man mit Putin sieht, der immer sagt, alles läuft nach dem Plan. Und das kann man auch erwarten, auch in diesem Fall, wenn die schon die versuchen, den Kiew zu übernehmen, das kann vielleicht bis Ende April oder sowas dauern. Oder es gibt eine dritte Möglichkeit, dass alles, wie gesagt, bleibt wie in Lugansk und Donetsk, ja, die Armee, ukrainische und russische, die bleiben da stehen, wo die momentan sind, und dann, die werden nicht so intensiv vielleicht diesen Aktionen, militärische Aktionen, das wird so wie ein bisschen eingefroren. Das kann sein. Ja, das bleibt auch in diesem Zustand. Und dann in diesem Zustand kann natürlich das eine lange Zeit bleiben, bis die Lösung irgendwie gefunden wird. Aber momentan, es sieht so aus, dass momentan keine Lösung, keine Verhandlungen, weil die russische Ultimatum, die da, das ist nicht, das kann Ukraine nicht akzeptieren. Weil sonst, wenn in der ukrainische Geschichte in 1900, 91, ja, haben wir abgestimmt, dass die Ukraine unabhängig sein muss. Ich kann mich an den Tag erinnern. Wir haben alle da alles unterschrieben, ja, und da. Und jetzt die fast 30 Jahre, ja, hat Ukraine dann unabhängig gelebt, und keiner will das so wieder, wie gesagt, wie in Russland, dieses politische System so was wieder haben, was die sowjetische Union da war, wo alle, sagen wir, die ganze Regierung, alle die Entscheidungen kommen aus Moskau, aus Kremlin. Das will die Ukraine nicht, und deswegen momentan die Verhandlungen mal sehen, aber ich hoffe, weil Russland hat momentan nicht so viele Ressourcen und mit westlicher Hilfe die Ukraine wird unterstützt. Also jeden Tag sehen wir, dass die werden tatsächlich die Lebensmittel, Medikamente, als auch die neue Waffen als Antipanzer, Antiluft, und dann die Chancen sind gut, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Die Frage ist nur, wie lange es dauert.
Oder zumindest nicht verliert, ne? Also.
Weil momentan alle Angriffe, die machen, die russische Armee hat momentan so keine Fortschritte. und die stehen eigentlich, die Positionen sind mehr oder weniger die stabilisiert und es besteht so keine akute Gefahr, dass dann Kiew oder Charkow oder irgendeine große Stadt übernommen wird. Und deswegen, wenn Putin diesen Krieg weiterführen will, der braucht natürlich die neuen Ressourcen und die sind nicht so leicht zu finden, auch unter Sanktionen. Und der hat einfach nicht genug Geld und nicht genug Soldaten und Waffen. Die Waffen, die er hat momentan, ja, die sind noch alte, meistens alte sowjetische. Aber natürlich, die haben eine Menge davon. Ja. Aber die sind keine modernen Waffen, da man sieht, wie leicht zum Beispiel wie Javelin oder Enlow, wie leicht diese Panzer, die alte Panzer, die können vernichtet werden. Und deswegen, wenn der West weiter unterstützt die Ukraine, ich kenne die Leute werden weiter kämpfen für das Land. Und das war noch ein großer Fehler von Putin, der hat diese ukrainische Mentalität unterschätzt. Ja, weil es gibt einen riesen so Mentalitätsunterschiede zwischen Ukraine und Russland. Die Ukraine, die wollen immer und die haben immer für die Unabhängigkeit gekämpft. Die können untereinander kämpfen, ja, das ist tatsächlich so. Aber wenn da kommt so, sagen wir, ein Feind aus dem Ausland, dann wird das ganze Land zusammen kämpfen.
Das ist tatsächlich eines der wenigen positiven Dinge, die man da mit Freude beobachten kann. Dieser Zusammenhalt, dieser Mut. Und auch dein immer noch vorhandene Hoffnung, die ich gerade gemerkt habe, André, das freut mich sehr. Ich hoffe, dass es in jedem Fall mit sehr wenig Leid verbunden sein wird, egal wie es weitergeht, für möglichst wenig Leute. Ja, Marco, ich glaube, wir sind langsam am Ende. Wir sind sehr froh, dass du bei uns warst und erst den technischen Teil mit uns diskutiert hast, wie es im Prinzip thematisch zu unserem Podcast passt und jetzt aber nochmal auch in persönliche Eindrücke geschildert hast und uns da die Situation persönlich näher gebracht hast. Vielen Dank, André.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich möchte natürlich nicht, auch wenn das sowas mit Russland momentan geschieht, was wir sehen, dass wir haben dann auch viele russische, sagen wir, oder Produkte, wurde dann 7-7 von Igor Pavlov erwähnt, haben wir auch WinRAR, da war auch eine russische Yevgeny Roschal hat auch entwickelt und vor allem Nginx, ja, Igor Sisoev. Der kommt auch aus Russland, obwohl diese Leute, die lange schon nicht mehr in Russland leben, außerhalb. Und ich glaube, da können wir natürlich diese Produkte weiter nutzen. Und nur die Frage natürlich, die Produkte, die unter mehr oder weniger unter Regierungskontrolle wie Kaspersky Lab und diese Produkte vielleicht, die stehen unter Fragezeichen. Aber ansonsten, ich hoffe, dass es findet kein Hexenjagd jetzt in Deutschland und überall. Und weil ich möchte dann das klar machen, dass das nicht die ganze russische Bevölkerung unterstützt diesen Krieg.
Ja, das ist ein wichtiges Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, André. Vielen Dank, André.
Gerne.